das nochmal rückgängig. Geht das nochmal, dass ihr das nochmal zurückmacht? Den Predigtabschnitt für die heutige Predigt finden, also wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Es ist, ihr findet ihn im Propheten Haggai, Kapitel 2, die Verse 10 bis 23. Es ist ein bisschen länger, aber ich werde ihn zu Beginn einmal ganz vorlesen. Wir hören auf Gottes Wort. Am 24. des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. So spricht der Herr der Heerscharen: Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Darauf sagte Haggai: Wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen: Es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach: So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich einem Siegelring gleichmachen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Der Prophet Haggai gehört vielleicht zu den Propheten, die wir nicht so oft lesen, die vielleicht ein bisschen unbekannt sind. Und er hat auch eigentlich nur ein ganz großes Thema, ein großes Anliegen, das wir auch heute Morgen schon hatten mit unserem Psalmgebet: Gottes Haus, Gottes Tempel. Und ich möchte uns zu Anfang vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die uns ein paar Dinge, die wir nachher auch wieder erkennen werden, verdeutlicht. 1976 wurde eine sehr bekannte und sehr große Firma gegründet. Das war Apple. Die wurde ursprünglich in einer Garage gegründet von ein paar Studenten, Anfang 20. Und niemand hätte sich damals gedacht, dass da bis heute eines der wertvollsten, wenn nicht sogar das wertvollste Unternehmen aller Zeiten daraus wird. Und dieses Unternehmen hat 1976 Steve Jobs mitgegründet. 1985, also 9 Jahre später, musste er dieses Unternehmen wieder verlassen, weil es Streit gab. Und 1996 hat man ihn zurückgeholt in dieses Unternehmen. Warum? Steve Jobs war ein Mensch, der sehr begabt war. Er hat gemerkt, dieses Unternehmen geht ohne ihn nicht voran. Ich würde sagen, es gab 4 große Gründe, warum man ihn wieder in diesem Unternehmen gebraucht hat. Steve Jobs war der am besten geeignete Mann, um Apple wieder zu einem rentablen und profitablen Unternehmen zu machen. Steve Jobs hat von sich aus auch das Potenzial mitgebracht, diese Firma zum Guten zu verändern. Das Dritte ist offensichtlich, aber nicht ganz unwichtig: er hatte diese Firma mitbegründet, in dieser Garage. Und Steve Jobs war jemand, der das große Ganze im Blick hatte. Während es diesem Unternehmen sehr schlecht ging, hat er in der Zwischenzeit wesentlich mehr Geld verdient als die anderen Mitgründer. Er war jemand, der immer das große Ganze im Blick hatte. Und wir werden erkennen, bei Haggai ist das nicht anders. Gott macht uns hier auf etwas aufmerksam mit diesem Propheten. Die Situation von Gottes Volk damals, von Israel, war folgende. Das Volk kehrt damals zurück. Also diese ganze Geschichte hier passiert nicht einfach im luftleeren Raum. Sondern ab ungefähr 550 vor Christus konnte Gottes Volk, nachdem es Gott sehr, sehr lang ungehorsam war und diesen Tempel vernachlässigt hat, wir haben das vorhin gesungen oder gebetet mit dem Psalm, wir lieben Gottes Gottesdienste, das ist unser Anliegen. Israel hatte damit mit seinem Leben bekannt, dass ihm die Gottesdienste egal waren, dass ihm der Tempel egal war, dass Gott ihm egal war. Und dafür hat Gott sein Volk in ein Exil geschickt. Gott hat seinem Volk gezeigt, das darf euch nicht egal sein. Das ist das Zentrum, darum geht es eigentlich. Und Gott, das lesen wir bei den Büchern Esra und Nehemia, hat dieses Volk wieder zurückgeführt aus seinem Exil, aus seinem selbstverschuldeten Exil. Hat diesem Volk seine Gnade gezeigt und wollte, dass in Jerusalem wieder ein Tempel entsteht, ein Ort, an dem Gott angebetet wird. Das Problem, das Israel hatte, war nicht, dass Gott beleidigt war, dass Gott gesagt hat, das passt nicht, was ihr macht. Und wie ihr mir, so ich euch. Sondern Gott hat Israel gesagt, ihr habt von mir einen Auftrag bekommen. Der Tempel, dass ihr Gottes Volk seid, da geht es nicht um euch in erster Linie. Es geht um mich. Die Völker dieser Welt sollten nach Jerusalem kommen und sollten dort eingeladen werden von Gottes Volk, dem lebendigen Gott zu begegnen, sich mit Gott versöhnen zu lassen, dort opfern zu können. Und Israel hat diesen Auftrag, diesen wichtigen Auftrag nicht wahrgenommen, sondern statt dass die anderen Völker geworden sind wie Israel, ist Israel geworden wie die Völker um es herum, also was vollkommen paradox ist eigentlich. Und jetzt ist das Volk zurück und wir lesen, dass es schon 20 Jahre ungefähr zurück ist, und da steht noch kein Tempel. Es ist 50 Jahre zurück. 50 Jahre, also heute, ja, oder damals war das wahrscheinlich ein ganzes Menschenleben. Und da steht kein Tempel. Als Israel zurückgekommen ist, hat man einen Altar gebaut. Es war wie ein Provisorium. Wir könnten vielleicht sowas sagen, wenn wir heute ein Haus bauen wollen und jemand baut erstmal so ein Gartenhäuschen hin und übernachtet da 3 Tage drin. Aber dann wird das Haus gebaut. Niemand von uns würde sagen, er kämpft 50 Jahre in seinem Vorgarten, bis er sich mal um sein Häuschen kümmert. Das würde niemand von uns machen. Aber Israel war damit zufrieden. Der Bau am Tempel ruht. Und Gottes Volk, und da spricht jetzt Haggai hinein. Wir müssen uns hier immer vorstellen, Haggai steht auf einem Platz, auf einem Marktplatz. Dort steht dann der Altar. Haggai zeigt auf diesen Altar und sagt, guckt euch das an. Das reicht euch. Mehr wollt ihr nicht. Warum baut ihr Gottes Haus nicht? Und darum heißt diese Predigt auch heute, bau mit an Gottes Haus. Und unser erster Punkt, sonst könnt ihr den einblenden, heißt deshalb, wenn ihr in die Verse 10 bis 14 schaut, bau mit an Gottes Haus, obwohl du nicht dafür qualifiziert bist. Wir haben hier 3 Jahre ungefähr den Garten umgegraben. Vielleicht erinnern sich da einige noch dran. Da ist viel Schweiß geflossen, wurde viel gearbeitet. Und ich glaube, jeder in unserer Gemeinde hat gesehen, dass ich mindestens 2 linke Hände habe. Ich kann Schubkarren schieben, aber ich bin nicht qualifiziert, einen Garten zu planen und umzugraben. Mich würde man sowas nicht planen lassen. Und wenn wir hier schauen, was Gott hier über sein Volk sagt, dann wirkt das alles ein bisschen fremd auf uns. Ich lese uns das nochmal ein paar Wörter vor. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Die Priester sagen dann nein. Und dann fragt Haggai, Wenn jemand eine Leiche anfasst, dann wird er unrein, oder? Und jeder sagt damals, ja klar. Wir müssen uns vorstellen, damals, Haggai spielt hier auf etwas an. Gott hat seinem Volk gute Gebote gegeben, einen guten Gottesdienst. Und wenn man damals eine Leiche angefasst hat, das steht im 4. Buch Mose, das ist das mitunter das Schlimmste, was es geben kann. Schlimmere Dinge sind nur noch Dinge wie Mord. Gottes Volk hat sich verunreinigt, sagt Gott. Und wir fragen uns hier vielleicht, was das mit uns zu tun hat. Weil Haggai zeigt ja nicht auf uns und sagt uns, so seid ihr und so ist diese ganze Gemeinde hier vor mir. Alles tun eure Hände und was ihr als Opfer darbringt, ist unrein. Haggai möchte uns etwas zeigen und durch Haggai zeigt uns Gott etwas ganz Tiefes. Er zeigt uns etwas über das Wesen von uns Menschen. Wir bringen keine Opfer mehr da auf Altären und Israel hat das damals auch nur mehr schlecht als recht getan. Aber Haggai zeigt uns, wenn wir jetzt auch dieses Bild vom Hausbau mal ein bisschen aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe, ich bin nicht qualifiziert, einen Garten umzugraben, nicht effektiv. Aber welcher Mensch ist qualifiziert, um Gottes Haus zu bauen, um Gottes Gemeinde zu bauen? Haggai zeigt uns, keiner. Haggai zeigt uns das Problem, was wir Menschen haben, was wir Menschen in unserem Herzen mit uns tragen. Das ist nicht das, was wir tun, sondern das geht viel tiefer. Das steckt da drin. Wir müssen uns vorstellen, der Gottesdienst läuft da immer noch. Da werden Opfer gebracht, da macht man was, aber Haggai sagt, seid ihr mit ganzem Herzen dabei? Haggai fragt das Volk, warum macht ihr das? Und das Volk sagt, wir haben das schon immer so gemacht. Und was dieses Fleisch heißt, ist, dass das Volk sogar vom Altar Fleisch stiehlt, das, was Gott gehört, das stiehlt das Volk. Das Volk gibt Gott nicht das, was Gott gehört. Und wir sollten uns an dieser Stelle vielleicht fragen, manche von uns sind nicht qualifiziert, einen Garten umzugraben, ein Haus zu bauen. Vielleicht, weil sie zwei linke Hände haben und wir würden sagen, du bist nicht qualifiziert dafür. Aber was uns Haggai zeigen möchte, ist, Gottes Volk, Gottes Gemeinde besteht aus Menschen, die es nicht verdient haben, zu Gottes Volk zu gehören, Gottes Tempel bauen zu dürfen. Wenn du nach links schaust und wenn du nach rechts schaust, dann siehst du einen Menschen, der nicht qualifiziert ist, an Gottes Gemeinde mitzubauen, zu Gottes Gemeinde zu gehören. Und wenn du möchtest, kannst du dir nachher auch Zeit nehmen, mit dem Finger auf diese Person zu zeigen, aber du kannst jetzt auf eine Person zeigen, die auf deinem Stuhl sitzt. Auf eine Person, die nicht qualifiziert ist, an Gottes Haus mitzubauen. Und Haggai geht es hier nicht darum, Menschen fertig zu machen oder Menschen zu erniedrigen. Haggai zeigt uns ein ganz zentrales Problem. Gott möchte, wenn man seine Gemeinde baut, wenn man sein Haus baut, möchte Gott die richtige Einstellung, möchte Gott guten Gottesdienst mit dem richtigen Herzen. Und er sagt uns, das Volk bringt das nicht mit. Gottes Volk besteht aus Sündern. Gottes Volk ist nicht qualifiziert, an Gottes Gemeinde mitzubauen. Aber Haggai ist kein Miesepeter. Haggai ist niemand, der es einfach nur bei dieser Bestandsaufnahme lässt, sondern Haggai gibt uns die Möglichkeit, oder zeigt erstmal Israel eine Möglichkeit auf, dass dieser Status quo, dieses Problem verändert werden kann. Und das sehen wir in den nächsten Versen, in den Versen 15 bis 17. Bau mit an Gottes Haus, damit Gott dich beim Bau verändern kann, damit Gott dich beim Bau verändert. Und Haggai schreibt, nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn, wie erging es euch da? Kann man zu einem Getreidehaufen von 20, wurden es 10. Kann man zur Kelterkufe um 50 Pura, also vielleicht 40 Liter zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt. In den letzten Tagen gab es ja mehrere Petitionen, auch gegen das Mathe-Abi, dass das sehr schwer gewesen sei in Deutschland. Aber was Haggai uns hier zumutet, das ist keine schwere Mathematik. Haggai spricht damals in eine Situation an. Das Volk hat Hunger. Das Volk leidet. Und es sagt zu Gott, Gott, du segnest uns nicht, darum gehen wir nicht zum Altar. Darum bauen wir nicht an deinem Gemeindehaus, an deiner Gemeinde, wie du dir das wünschst. Und Gott gibt ihnen hier die Antwort. Gott sagt zu seinem Volk, einen Moment, Freunde. Vielleicht ist es auch genau andersrum. Das Volk baut nicht am Tempel, das müssen wir uns ganz wir müssen uns vorstellen, da steht seit 50 Jahren eine Ruine und das Volk konzentriert sich darauf, auszusehen, zu ernten und möchte jetzt eine große Ernte einfahren und es erwartet vielleicht 40 Liter und effektiv kommt gerade mal die Hälfte dabei heraus. Und hier geht es nicht darum, ob man reich ist oder besonders wohlhabend, sondern es geht um das nackte Überleben. Und bei uns kann das vielleicht auch manchmal ganz anders aussehen. Wir müssen uns das vielleicht so vorstellen. Gottes Volk, wir als seine Gemeinde, wenn wir Segen von Gott erwarten, wenn wir an seinem Haus mitbauen, möchte Gott etwas bei uns bewirken. Wir haben diese Bestandsaufnahme gehört in den Versen 10 bis 14. Gott zieht Bilanz durch seinen Propheten. Und was vielleicht besonders erschreckend ist, ist an Vers 10, schon am Beginn, vorher spricht Gott immer durch Haggai zum Volk. Und jetzt auf einmal ist Haggai mit einbezogen. Er spricht zum Propheten Haggai. Also das heißt, es gibt niemanden in diesem Volk, der davon ausgenommen ist. Auch Haggai ist nicht qualifiziert, an Gottes Tempel mitzubauen. Auch Haggai muss verändert werden. Gott zeigt auch auf Haggais Herz und sagt, schau mal da rein. Wie wichtig ist dir mein Gottesdienst? Ich freue mich auch heute Morgen, dass sich so viele eingefunden haben, weil das ja unser Anliegen auch zeigt, dass wir Jesus in der Gemeinde ähnlicher werden wollen, wenn wir heute für Gott Gottesdienste feiern. Aber was wir vielleicht häufig erkennen können, ich möchte das vielleicht an einer kurzen Geschichte verdeutlichen, ist, dass Gott manchmal Segen entziehen kann durch bestimmte Dinge. Gott legt einen Finger in die Wunde und verdeutlicht da etwas. Ein Pastor in den USA, der in einer sehr guten Gemeinde vorsteht, hat viele Jahre dort gedient und viele Leute sind sogar in dieser Gemeinde zum Glauben gekommen. Er hat ein Buch später geschrieben, in dem er auch über diese Zeit schreibt. Und was bei mir sehr hängen geblieben ist, war, wie er geschrieben hat, man kann viel für Gott tun, aber noch mehr dann auch ohne ihn. Und er beschreibt dann, wie Leute in dieser Gemeinde zum Glauben gekommen sind, wie Menschen an das Evangelium geglaubt haben, wie Gottes Haus gebaut wurde, wie Gottes Gemeinde gebaut wurde, wie Leute ermutigt wurden, das zu tun, wie er Sonntag für Sonntag gepredigt hat. Aber ihm und vielen Leuten hat das gefehlt, was auch Haggai hier bemängelt. Was ist die Ausrichtung, die wir haben, wenn wir Gemeinde bauen? Was ist das Ziel, das wir haben? Und es gibt Dinge, da muss man nicht vorher 10 Minuten beten, wenn man eine knarzende Tür ölt oder so ähnlich. Die ölt man und dann ist das gemacht. Aber Haggai fragt uns heute Morgen, was ist unser geistliches Anliegen, wenn wir Dinge in der Gemeinde tun? Und nachdem er uns diese Bestandsaufnahme geliefert hat, zeigt er uns, wir müssen verändert werden. Gott sagt uns, manchmal passieren Dinge und wir ackern und ackern und arbeiten. Das Volk sagt, und dann sehen wir halt noch mehr, wir säen noch mehr und dann kommt vielleicht noch mehr rein. Oder wir sparen jetzt mal ein bisschen das Saatgut und schauen, was passiert. Und Haggai sagt, das ist nicht das Problem, Freunde, sondern das Problem liegt tiefer. Was ist euer Fokus? Was sind eure Prioritäten? Haggai sagt Israel und sagt uns heute Morgen, Gottes Haus hat Priorität, Gottes Gemeinde. Aber Haggai bleibt nicht dabei. Haggai ist nicht jemand, der einfach nur damals auf diesem Marktplatz steht und auf Leute zeigt und sagt, ihr habt ein Problem, ich habe ein Problem, Gott fordert von uns Veränderung, sondern Haggai zeigt uns vielleicht auch Möglichkeiten auf, das zu tun. Und eine ganz große Verheißung. Gott möchte beim Bau verändern. Und wer eine Bibel hat, kann nochmal eine Seite zurückblättern. Wenn ihr in das erste Kapitel schaut, da beginnt eigentlich schon die Bauzeit. In Vers 13. Da sagt Haggai, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohn Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohn Jotadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscher ihres Gottes machten. Uns als Christen hat Gott eine wunderbare Verheißung gegeben. Jesus hat uns seinen Heiligen Geist gesandt, damit wir seine Gemeinde bauen. Damals, wenn ein Volk einen Tempel gebaut hat, dann hatte dieser Gott einen sehr hohen Anspruch. Das Haus muss perfekt sein. Das Haus muss wunderbar aussehen. Es muss gut eingerichtet sein. Und dort macht man dann sein Geschäft mit Gott. Man bringt Gott etwas und man bekommt etwas von Gott. Aber der Gott Israels macht das genau andersrum. Der Gott Israels sagt auch, es braucht einen Platz, wo ich angebetet werde. Aber das ist kein Selbstzweck, das ist kein Geschäft, sondern im Tempel begegnen Menschen Gott. Im Tempel nimmt Gott Menschen an, die nicht qualifiziert sind. Und die große Verheißung, die Gott schenkt, ist, mein Geist ist mit euch. Gott ist nicht nur einfach jemand, der sagt, ihr seid nicht qualifiziert, ihr müsst euch verändern, sondern der Tempelbau beginnt damit, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat, dass Gott uns Gaben geschenkt hat. Und vielleicht ist das heute Morgen eine Anwendung, eine Herausforderung auch für dich, zu schauen, wo siehst du Leute hier in der Gemeinde, die vielleicht noch nicht mitbauen an Gottes Haus oder kennst Menschen und sagst, die sind nicht qualifiziert, die wollen vielleicht gar nicht zu Gottes Tempel kommen, die wollen nicht zu Jesus kommen, zu seiner Gemeinde. Die wollen vielleicht noch nicht verändert werden, aber für die du ganz konkret auch beten kannst, dass Gottes Geist sie erweckt, dass Gott ihnen ein Anliegen schenkt für die Gemeinde von Jesus, für Jesus selbst. Und das, was Gott mit seinem Geist getan hat, das zeigt etwas noch viel Tieferes, wenn wir in die Verse 18 bis 19 schauen. Unter dem dritten Punkt, bau mit an Gottes Haus, weil Gott den Grundstein schon gelegt hat. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen, von diesem Tag an will ich segnen. Das Volk, das Gott erweckt hat, das Volk, das Gott zu seinem Tempel gerufen hat, fängt an diesem Tempel zu bauen. Und ich glaube, vor allem die Kinder wissen das von uns. Wenn man Lego baut zum Beispiel, was braucht man dann? Wenn man ein richtiges Haus baut, was braucht man? Man braucht ein Fundament. Das Dach selber, das trägt gar nichts. Das verhindert nur, dass kein Regen reinkommt. Und Wärmeisolierung und so weiter, was man heute alles braucht. Aber das Dach selbst trägt nichts, sondern der Grundstein, der muss stimmen. Und zwischen dem, was Haggai hier im zweiten Kapitel spricht oder anspricht, das sind Ereignisse, die haben 2 Monate gebraucht. Dieses Volk hat 2 Monate gebraucht, von dem Moment an, als Gott es erweckt hat, bis dahin, dass es diesen Tempel, diesen Grundstein gelegt hat. Und was wir hier über Veränderung lernen können und über Gottes Grundstein ist, dass es manchmal Zeit braucht. Vielleicht gibt es irgendeinen Bereich in der Gemeinde, wo du dir denkst, da nehmen sich die anderen jetzt aber ganz schön viel Zeit. Da nimmt sich jemand Zeit raus, die wir jetzt nicht mehr haben. Das muss jetzt schneller vorangehen. Und Haggai ermutigt dich heute Morgen zu sagen, Gott hat das angefangen. Wir dürfen wissen, Gott hat die ETG Ludwigsburg gegründet. Natürlich gibt es einen Verein, der gegründet wurde und so weiter. Das ist alles klar. Aber Gott hat eine Gemeinde, hat seine Gemeinde ins Leben gerufen. Gott hat einen Grundstein gelegt und das hat schon vorher angefangen, dass Gott mit seinem Geist angefangen hat, Menschen ein Anliegen zu schenken, dass es einen Ort gibt, wo Menschen mit Gott versöhnt werden können, wo Menschen Gott begegnen, ihn anbeten können, wo Gott Menschen verändert und zu seinen Kindern macht. Und vor allem hat Gott einen ganz besonderen, einen sehr konkreten Grundstein gelegt. Und wenn ihr mit mir den ersten Petrusbrief aufschlagen wollt, ich kann diesen Abschnitt auch kurz vorlesen. Lese ich die Verse 4 bis 10 einmal vor. Kommt zu dem Herrn als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus dem Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Petrus und auch Haggai zeigen uns was ganz Essentielles. Gottes Haus und heute Gottes Gemeinde, das ist kein Selbstzweck. Wir haben hier gelesen und wir lesen das durch die ganze Bibel. Wir wissen, dass in einem Tempel haben damals Priester gedient. Was machen Priester? Die sitzen nicht nur da und arbeiten ihre kleinen Tasklisten ab, ihre To-Do-Listen und sagen, das ist erledigt, das ist erledigt. Sondern Priester haben den Auftrag zu vermitteln. Und Haggai, Petrus, zeigen uns heute Morgen, wir als Gemeinde Jesu, wir haben einen Auftrag von Jesus bekommen. Wir kennen diesen Grundstein. Wir wissen, Gott hat einen Grundstein gelegt für einen Tempel, der vollkommen ist. Manchmal sieht man das noch nicht hier auf der Erde. Wenn du in die Gemeinde guckst und vor allem, wenn du dich auch selbst anschaust, wirst du sehen, da ist noch viel Potenzial da, damit man das vollkommen nennen kann. Aber Gott hat ein Ziel mit seiner Gemeinde. Das zeigt uns auch Haggai. Gott möchte durch diesen Grundstein und durch den Tempel, der gebaut wird, möchte Gott segnen. Und nicht nur einfach Leute, die hier jeden Sonntag sitzen, sondern der Tempel soll ausstrahlen. Der Tempel, zu diesem Tempel, diesen Tempel sollen die Menschen sehen, die Leute, die zu diesem Tempel gehören, die Leute, die zu unserer Gemeinde hier, die zu anderen Gemeinden gehören, sie sollen sehen, hier ist etwas anders. Hier geht es um etwas anderes. Die haben einen Grundstein, den ich nicht kenne. Wir haben einen Grundstein, der diese Leute nicht qualifiziert sind, die mit leeren Händen eigentlich zu dieser Baustelle kommen. Diese Leute mit drei linken Händen, die nicht zu diesem Gott passen, die werden durch diesen Grundstein verändert. Denen hat dieser Grundstein eine ganz neue Ausrichtung geschenkt. Wie wir das vorhin im Psalm gebetet haben, lieber einen Tag bei Gottes Gemeinde als tausend woanders. Das heißt nicht, dass wir dass ein Tag in der Gemeinde besser ist als drei Jahre zu Hause oder so ähnlich. Aber Gott will uns zeigen und fragt dich heute Morgen, hast du ein Anliegen für die Gemeinde Jesu? Und richtest du dich immer wieder auf diesen Grundstein aus? Kommst du immer wieder zu dem Grundstein? Und Dinge, die wir in der Gemeinde machen, Dienste, die wir in der Gemeinde versehen, Gottesdienste, die wir feiern, die haben einen Prüf- oder Grundstein. Das ist wirklich beides. Dient das Jesus? Zeigt das auf Jesus? Zeigt das auf diesen einen Grundstein, den Petrus erwähnt hat und von dem Haggai noch nicht viel wissen kann, was damals passiert ist, aber auf den uns der ganze Tempel schon hinweist. Dieser eine Grundstein ist ja unser Anliegen in der Gemeinde. Dreht sich alles darum. Ich weiß von einer Gemeinde, die das vielleicht auch sehr intensiv machen, aber die, wenn sie einen neuen Arbeitsbereich in der Gemeinde eingeführt haben und gesagt haben, diesen und jenen Dienst braucht es noch, haben sie erstmal gefragt, was hat das eigentlich mit dem Evangelium zu tun? Wie zieht das Menschen zu Jesus? Wie dient das dazu, dass Menschen hier durch diesen Dienst Jesus ähnlicher werden können? Menschen, die Jesus schon kennen, dass Gottes Gemeinde ihnen mehr ein Anliegen wird. Dazu fordert uns Haggai heraus. Und dazu schenkt uns Haggai auch die Verheißung. Gott hat einen Grundstein gelegt. Und wenn dir dieser Grundstein bis heute Morgen vielleicht manchmal aus dem Fokus gerät, dann verspricht Haggai uns auch, wenn wir nach diesem Grundstein fragen, wenn uns dieser Grundstein wieder ein Anliegen wird, dann ist das Gott nicht egal. Dann sagt Gott nicht, jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt ist es dein Problem. Sondern Gott sagt, jawohl, endlich ist dir mein Tempel wieder ein Anliegen geworden. Endlich fragst du wieder nach dem Grundstein. Endlich fragst du wieder danach, was hat das mit Jesus zu tun? Und Gott verheißt Segen dafür. Wir kommen zum letzten Punkt, der dieses Buch auch wunderbar abschließt. Bau mit an Gottes Haus, weil es um mehr als ein Haus geht. Haggai sieht hier in diesen letzten Versen, 20 bis 23, sieht Haggai, dass da irgendetwas mal kommen wird. Und eigentlich müsste man hier sagen, Haggai sieht, dass jemand kommen wird. Und er benutzt hier ganz Wörter, die fast schon wie eine Naturkatastrophe klingen. Er sagt, Gott wird den Himmel und die Erde erschüttern. Gott wird Königreiche umstürzen. Und Gott wird einen Mann nehmen, Zerubabel, und wird ihn einem Siegelring gleich machen. Heute tragen nur noch die wenigsten Leute Siegelringe. Das hat meistens was damit zu tun, wenn man viel Geld hat. Ich glaube, in unserer Gemeinde trägt niemand einen Siegelring. Aber heutzutage haben wir vielleicht sowas wie Unterschriften oder Kreditkarten. Jemand, der eine Unterschrift auf einem Zettel hat, auf einer Kreditkarte, der darf etwas kaufen. Der ist autorisiert, etwas zu tun. Wenn jetzt auf diesen Briefen hier irgendwie die Unterschriften von allen von euch stünden und ich hätte vielleicht oben geschrieben, hiermit verpflichte ich mich, eine Waschmaschine zu kaufen oder irgend sowas, dann würdet ihr alle von mir das geliefert bekommen. Und so ähnlich müssen wir uns das hier mit Zerubabel vorstellen. Gott verheißt, wenn dieser Tempel fertig gebaut ist, das ist nicht das Ende. Gott sagt, auf diesem einen Mann, auf Zerubabel, diesem Mann, der die anderen angeführt hat, der gesagt hat, komm, wir bauen an Gottes Gemeinde, wir richten uns wieder aus auf den Grundstein, Wir fragen wieder danach, was ist Gottes Wunsch? Und Gott möchte, dass ihm Menschen begegnen, die nicht zu ihm passen, damit er sie verändern kann, damit er sie seinem Sohn gleich macht. Zerubabel war der Anführer dieses Volkes und Haggai sagt eigentlich zu ihm, es hat irgendwas mit dir zu tun. Irgendwas wird da kommen. Es wird diese ganze Erde durcheinander bringen. Und wir müssen uns vorstellen, Haggai sieht wie durch so eine Milchglasscheibe. Er sieht ganz trüb, was da irgendwie passieren wird. Und was Haggai in der Zukunft gesehen hat, das sehen wir im Rückblick. Im ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums wird der Stammbaum Jesu entfaltet. Und Zerubabel ist dieser eine Mann, der an einer Scharnierstelle steht. Zerubabel ist der eine Mann, den Matthäus zeigt und sagt, Gottes Volk hatte keine Perspektive mehr. Gottes Volk, mit dem hätte es nicht weitergehen können. Aber dieser eine Mann ist gekommen und von ihm stammt Jesus ab. Und Zerubabel, Haggai schaut also auf das erste Kommen Jesu. Da wird jemand kommen und der wird den Himmel und die Erde erschüttern. Der wird Throne der Königreiche umstürzen und die Mächte der Königreiche der Nationen vernichten. Und so ähnlich haben das die Leute damals auch erwartet. Da kommt jemand, der so richtig auf den Putz haut. Da kommt jemand, der wird diesen Tempel noch viel größer machen. Und es ist ganz anders passiert. Gott hat die Mächte von Himmel und Erde, die Throne der Königreiche umgestürzt. Aber Gott hat das ganz anders gemacht. Gott hat jemanden gesandt, ganz demütig, und ganz allein an einem Kreuz gestorben ist. Gott hat seinen eigenen Sohn gesandt, um einen noch viel größeren Tempel zu bauen, um eine noch viel größere Gemeinde zu haben. Nicht nur in Jerusalem, nicht nur um den Tempel, sondern auf der ganzen Erde. Und Gott ruft auch heute noch Menschen dazu. Und was wir hier an dieser Stelle von Haggai lernen können, ist, wir schauen nicht mehr auf das erste Kommen Jesu und sagen, wann kommt denn endlich der? Wir schauen zurück. Und wir sagen nicht mehr, wir bauen den Tempel, damit er kommt. Sondern wir sagen, wir bauen eine Gemeinde. Wir bauen Jesu Gemeinde. Wir wollen uns verändern lassen von Jesus. Wir richten uns immer wieder auf Jesus aus, weil wir wissen, Jesus kommt wieder. Nicht nur der Tempel damals ist kein Selbstzweck, sondern es ist klar, hier wird jemand kommen. Und im Vergleich zu ihm ist der Tempel noch gar nichts. Der Tempel war schön, der Tempel war ein Ort, der heilig, der geweiht war, der ganz besonders und exklusiv war. Und Gott sagt, ich werde jemanden senden auf diese Welt, der noch viel heiliger, noch viel schöner, noch viel exklusiver ist. Nicht mehr nur ein Ort, zu dem Menschen kommen, um anzubeten, sondern eine Person, ein jemand, den Leute anbeten können, dem Leute nachfolgen können, der Unqualifizierte annimmt, der Unqualifizierte verändern will, weil er selber der Grundstein ist und weil er versprochen hat, dass er wiederkommt. Und für uns als Gemeinde Jesu ist das diese ganz große Verheißung, wenn wir in der Gemeinde dienen wollen. Wenn wir bauen wollen, eine Gemeinde von Jesus, das ist die Grundlage für alles. Dafür machen wir das. Dafür dienen wir Jesus. Nicht für den Altar, auf dem wir irgendwelche religiösen Sachen abziehen, auf dem wir immer wieder nur unsere Opfer bringen, sondern weil Jesus versprochen hat, dass er wiederkommt. Und weil Jesus Menschen annimmt. Weil Jesus Menschen verändern will, weil Jesus selbst unser Grundstein ist. Und dafür können wir ihm danken und dafür wollen wir seine Gemeinde bauen. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten. Danach wollen wir uns eine Minute der Stille nehmen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass dein Wort, dass du uns durch den Propheten Haggai, deinem Volk damals und uns heute, das so deutlich vor Augen geführt hast. Dass du einen Tempel, dass du eine Gemeinde auf dieser Welt hast, ein Volk, dass dein Sohn Jesus sich an einem Kreuz erkauft hat, dass dein Sohn liebt Menschen, die nicht perfekt sind, die nicht zu dir passen, die du verändern möchtest. Danken dir dafür, dass du uns für den Dienst in deiner Gemeinde auch in Dienst nimmst, dass du uns befähigst. Wir bitten dich, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, diesen einen Grundstein, dieses eine Fundament, auf dem alles aufbaut, auf das wir uns immer wieder ausrichten wollen. Wir können das nicht erzwingen, wir können das nicht herbeiführen, sondern du hast damals dein Volk erweckt und mit deinem Geist die Augen geöffnet dafür, für deine Gemeinde, für dein Haus. Und genauso bitten wir das auch für uns, dass das in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten passiert, dass du uns immer wieder neu das vor Augen hältst, wie wichtig deine Gemeinde, auf dein Volk, auf dieser Erde ist, dass wir Menschen dazu einladen, zu diesem Volk dazu zu kommen, dir zu begegnen, sich mit dir versöhnen zu lassen, von dir verändert zu werden, damit, wenn dein Sohn wiederkommen wird auf diese Erde, er ein Volk finden wird, das sich freut, eine Gemeinde, die sich freut darauf, dass er wiederkommt, die sagen kann, dass sie gut damit umgegangen ist, mit dem, was du uns anvertraut hast. Amen.